Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit dem Überfall Putins auf die Ukraine ist die langjährige deutsche Ostpolitik plötzlich fragwürdig geworden. Insbesondere die Entspannungspolitik der Ära Brandt, die zu einem identitätsstiftenden Markenzeichen der SPD geworden ist. War diese Strategie naiv? Hätte man niemals auf Dialog und Annäherung setzen dürfen? Gestritten wird nicht zuletzt in der Partei selbst, im Geschichtsforum, dem Nachfolgegremium der Historischen Kommission, haben sich namhafte Historiker zusammengefunden, die der SPD nahestehen, und ihre Bewertungen der Ostpolitik klaffen weit auseinander. Für eine Annäherung der Standpunkte sollte vergangene Woche eine Tagung in Heidelberg sorgen. Norbert Seitz skizziert, was dabei herauskam.
Aber man darf das jetzt auch nicht als große Kontroverse hochspielen, dass es diese zwei Resolutionen gibt. Das Geschichtsforum versteht sich ja auch so, dass ein offener Diskurs möglich sein muss und dass es natürlich auch unterschiedliche Narrative geben kann. Es ist ja nicht eine Institution für die endgültige geschichtspolitische, sozialdemokratische Wahrheit, sondern das muss möglich sein und man muss das jetzt nicht als großen Bruch durch das Geschichtsforum oder Ähnliches hochstilisieren.
Versucht Daniela Münkel, Leiterin der Forschungsabteilung im Stasi-Unterlagenarchiv, den Disput im SPD-Geschichtsforum ein wenig abzuschwächen. In diesem Gremium wurden Anfang März, kurz nach Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine, zwei unterschiedliche Voten abgegeben. In der Mehrheitserklärung wird lapidar festgestellt, Bemühungen sozialdemokratischer Politikerinnen und Politiker, im Dialog mit Russland auf Deeskalation zu setzen, seien nicht falsch gewesen, hätten sich jedoch leider als vergeblich erwiesen. Drei Historiker im Geschichtsforum wollten die aus ihrer Sicht halbherzig wirkende Bestandsaufnahme der Entspannungspolitik nicht mit unterzeichnen. In ihrem Minderheitenvotum betonen sie, dass Brandts Ostpolitik nicht zum Selbstzweck mit sakrosanktem Charakter erhoben werden könne. Einer der drei abweichenden Historiker, Ulrich Mählert von der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur, erläutert den zentralen Grund für die Gegenstellungnahme.
Das völlige Fehlen von Empathie für die Situation der Ukraine, das Lavieren, was die militärische Unterstützung der Ukraine betraf, das ist in dem Papier ein einziger Eiertanz und spiegelt natürlich auch die Unentschiedenheit vieler Mitglieder in dieser Frage wider. Das hat uns dann letzten Endes dazu bewogen, eine eigene Stellungnahme dazu zu veröffentlichen, in der wir uns ganz klar dafür ausgesprochen haben, dass wir politische Verantwortung übernehmen müssen und die Ukraine auch militärisch unterstützen müssen. Und dass es wichtig ist, sich schonungslos auch mit dieser Ostpolitik auseinanderzusetzen.
So heißt es in der Dissenting Opinion, nicht nur ukrainische Städte liegen in Trümmern, sondern auch die, Zitat, lange gehegte Hoffnung, dass zwischenstaatliche Konflikte in Europa ohne militärische Gewalt gelöst werden könnten. Im Klartext, Entspannung ist noch lange kein Synonym von Abrüstung und Dialogbereitschaft richtet gegen ruchlose Imperialisten nichts aus. Darüber wurde auf dem jüngsten Treffen des 30-köpfigen Forums in Heidelberg diskutiert.
Es gab einige, die sagten, sie würden inzwischen das Minderheitenvotum etwas mehr unterstützen wollen. Aber das war auch immer noch eine große Minderheit. Wir müssen natürlich auch bedenken, diese Resolutionen sind ganz am Anfang des Krieges geschrieben worden. Inzwischen hat sich ja auch einiges in der Wahrnehmung nicht nur verändert. Es ist einfach so eine außergewöhnliche Situation, mit der alle konfrontiert werden. Es ist also ja ein Diskurs, der sich stetig weiterentwickelt.
Verweist Daniela Münkel auf den internen Diskussionsprozess. Ungeachtet der widerstreitenden Erklärungen sind sich aber deren Protagonisten über die gravierenden Fehleinschätzungen der Russlandpolitik seit 1990 einig. So betont Ulrich Mählert,
dass wir alle Russland mit der Sowjetunion gleichgesetzt haben, dass wir alle die Staaten zwischen Deutschland und Russland nicht ernst genommen haben mit ihren Eigeninteressen.
Und Daniela Münkel pflichtet bei,
dass die Ukraine derartig nicht im Fokus stand, dass eben die Vorbehalte der Osteuropäer nicht ernst genommen wird. Im Baltikum hat man seit Jahren diese Angst vor Russland artikuliert und das ist nicht in der Form ernst genommen worden, wie man es vielleicht hätte tun sollen.
Und Bernd Rother, der Co-Sprecher des Geschichtsforums, ergänzt,
dass man in der Tat nach Georgien und nach der russischen Annexion der Krim und des Donbass nicht intensiv genug über die Verteidigungsnotwendigkeiten der NATO diskutiert hat.
Scharf geht Bernd Rother auch mit Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, ins Gericht, die ihr fragwürdiges Festhalten an Nord Stream 2 noch im Nachhinein als Brückenbau in der Tradition von Willy Brandts Ostpolitik überhöhte. In Wahrheit habe sie aber damit Brandts zentrale ostpolitische Leitlinie übergangen.
Nie wieder eine Politik über Polen hinweg. Das hat er ausdrücklich 1969-70 so gesagt und auch gegenüber der Regierung in Warschau zum Ausdruck gebracht, als er zuerst in Moskau verhandeln musste. Das ist dann doch nicht bei Nord Stream 2 und vergleichbaren Aktivitäten der Fall gewesen. Das war eine Politik über Polen hinweg.
Unter ostpolitischen Nostalgikern der SPD tut man sich schwer, von alten Gewissheiten Abstand zu nehmen. Dazu zählt vor allem Egon Bahrs Parole »Wandel durch Annäherung«, die die Partei all die Jahrzehnte wie eine außenpolitische Monstranz vor sich hertrug. Bernd Rother erläutert dazu wohlwollend:
Wandel durch Annäherung war gemeint als ein Versuch, den Aufbau sogenannt kommunikativer Verbindungen im weitesten Sinn, Wirtschaft, Besucheraustausch, auch Zugänglichkeit von Medien, dadurch zu erreichen, dass die östlichen Gesellschaften sich allmählich den westlichen Gesellschaften annäherten. Denn sowohl Bahr als auch Willy Brandt gingen von der Überlegenheit des westlichen Modells aus.
Erinnern wir uns, Stratege Egon Bahr hatte noch zu Lebzeiten 2013 für seine Formel eine dauerhafte diplomatische Gültigkeit beansprucht.
Wandel durch Annäherung ist eine Methodik. Und ich sehe nicht, wenn man kooperativ und nicht konfrontativ sein will, weil es nicht mehr geht, weil auch heute Kriege entsetzlich wären und zwar dazu führten, dass Demokratie, Freiheit, Menschenrechte gefährdet sind, wenn man es nicht schafft, Konflikte zu vermeiden. Aber etwas anderes, sich abwenden, konfrontativ werden, das kann nicht funktionieren.
Wie sich jetzt bitter erwiesen hat, gelten außenpolitische Konzepte aber nicht immer. Weshalb auch Jan-Klaas Behrens, Osteuropaforscher an der Viadrina in Frankfurt an der Oder und Mitunterzeichner der Gegenerklärung, Bahrs parteiinterne Heiligsprechung in Zweifel zieht.
Die Erzählung von Bahr, dass eben die Ostverträge direkt zur deutschen Einheit führen, die wird ja heute noch unwidersprochen wiederholt, obwohl man ja weiß, also wenn man die gesamte jetzt auch vorhandene Forschung zum Kalten Krieg, auch mit den offenen amerikanischen und sowjetischen Archiven weiß, dass es absurd ist, diese Behauptung aufzustellen. Und die reden kaum über deutsche Ostpolitik. Die Entscheidung zur Perestroika wird nicht deshalb gefällt, weil man diese Entspannungspolitik mit Westdeutschland oder dem Westen hat. Ganz im Gegenteil, die Fixierung ist natürlich auf Amerika. Und der Sinn von Perestroika ist ja auch am Anfang nicht Entspannung herzustellen, sondern die Sowjetunion wieder wettbewerbsfähig zu machen. Innerhalb dieser recht diffusen Politik von Gorbatschow entsteht dann diese Möglichkeit zur deutschen Einheit. Aber das so zu konstruieren, dass das sozusagen mit dem Moskauer Vertrag in enger Verbindung steht, das lassen die Quellen eigentlich nicht zu.
Das Heidelberger Treffen der sozialdemokratischen Historikerzunft wurde auch beeinflusst von dem jüngsten ersten Aufschlag des SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil zur Zeitenwende in der Außen- und Sicherheitspolitik. Dabei soll es nicht nur um eine selbstkritische Aufarbeitung, sondern vor allem um die Entwicklung von Zukunftskonzepten gehen.
Wir haben uns das, und das müssen wir heute feststellen, wir haben uns das auf dieser Welt zu bequem eingerichtet. Wir haben daran geglaubt, dass die regelbasierte Ordnung sich durchsetzen würde. Wir haben aber verkannt, dass Dinge sich längst anders entwickelten. Die Signale aus Russland hätten wir anders sehen müssen. Friedenspolitik bedeutet deshalb für mich auch, militärische Gewalt als legitimes Mittel der Politik zu sehen. Das sieht übrigens auch die Charta der Vereinten Nationen vor.
Ein schwerer Gang für den jungen Vorsitzenden hat sich doch seine Partei in der Vergangenheit gerne geziert, in die militärische Abschreckung zu investieren. Und jene, die damit keine Probleme hatten, auch mal als kalte Krieger abgetan. Doch trotz aller Aufarbeitungsbekenntnisse kann Mitstreiter Ulrich Mellert seine Enttäuschung über den bisherigen Verlauf der Kontroverse nicht verhehlen. Am ostpolitischen Markenzeichen seiner Partei solle offenbar nicht gekratzt werden, mutmaßt er, zumal ja auch immer wieder entschuldigend betont wird, dass die Langzeitkanzlerin Angela Merkel in der Verantwortung für die Russlandpolitik der letzten Jahre stand.
Eine wirkliche Debatte wurde offensichtlich vermieden. Es gibt keine Kontroverse, die öffentlich ausgeführt wird, und es gibt auch keinen Versuch, zu einer neuen gemeinsamen Haltung zu kommen. Es gibt offensichtlich auch wenig Handlungsbedarf. Na, mein Eindruck war, dass man einfach abgetaucht ist und darauf gewartet hat, dass das öffentliche Interesse an dieser Kontroverse nachlässt.
Doch dies trifft nicht ganz zu. Denn das SPD-Geschichtsforum plant demnächst zusammen mit der Grundwertekommission der Partei einen Kongress zum Thema Friedens- und Sicherheitspolitik. Da bleibt freilich zu hoffen, dass dort nicht nur die üblichen Parteilyriker, sondern auch prominente Kritiker der Entspannungspolitik, wie zum Beispiel Timothy Garton-Ash oder Karl Schlögel, zu Wort kommen.